Papa, ich hab dich so lieb. Mein Papa ist der tollste Papa der Welt. Papa, ich kann mir keinen besseren Papa vorstellen als dich. Wenn man noch keine Kinder hat, träumt man vielleicht davon, dass so ein kleines Wesen einen Papa nennt. Das ist ja so diese vertrauteste, intimste Anrede, und die benutzt ein Mensch für mich. Denn in diesem Papa steckt ja viel mehr als ein Name oder eine Anrede. Das ist ein Ausdruck der Beziehung zwischen Vater und Kind, wo nichts dazwischen kommt. Bei mir schwingen da ganz, ganz viele positive Sachen mit. Eine enge Bindung, ein vertrautes Verhältnis. Papa, kann ich einen Kaugummi haben? Papa, ich finde meine Mütze nicht. Papa, meine Handschuhe sind noch nass. Papa, ich kann nicht ins Bett, ich hab noch Durst. Papa, wann sind wir da? Papa, ich mag nicht aufräumen. Papa, mein Bruder hat mich schon wieder gehauen. Papa, darf ich den Film noch gucken? Warum nicht? Papa, kannst du mal kommen? Papa, kommst du mal? Ich gebe zu, es gibt Momente, da kann ich das Wort Papa nicht mehr hören, in denen diese verträumte Romantik, die ich am Anfang geschildert habe, eher Frust und Genervtheit weicht. Wenn ich wegen jeder Kleinigkeit, wegen jedes Streits, wegen allem gerufen werde, wenn gefühlt jedes zweite Wort Papa ist. Der Höhepunkt war eine Autofahrt, geplante Fahrzeit 4,5 Stunden. Am Ortsausgangsschild, nach einer Minute Fahrzeit, kam zum ersten Mal der berüchtigte Satz: Papa, wann sind wir da? Und trotz dieser Nervigkeiten ist diese Anrede ein Zeichen von Vertrautheit wie kaum eine zweite. Und es ist egal, ob man jetzt Papa, Vati oder was auch immer sagt, die Bedeutung ist dieselbe. Da ist jemand, den ich kenne, dem ich vertraue, der für mich da ist. Es gibt so einige Unterschiede zwischen Jesus und allen Religionen dieser Welt. Aber einer ist für mich mit der größte und wichtigste. Und das ist, dass Gott in Jesus sich uns in eine Beziehung zu sich holt, die man nur mit der Beziehung zwischen einem Vater und seinen Kindern vergleichen kann. Dass sich ein Gott von seinen Geschöpfen Vater, Papa nennen lässt, das sucht in der Weltgeschichte ihresgleichen. Das macht Jesus einzigartig. Und eine der Grundlagen dafür, dass das so ist, die findet sich im heutigen Predigttext. Er steht im Römerbrief und ich lese ihn euch jetzt vor. Hier kommt Römer 8, die Verse 14 bis 17. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten: Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wenn ihr vorher den Titel dieses Gottesdienstes gesehen habt, sind euch vielleicht andere Bibeltexte als der eingefallen. Vielleicht Johannes 1 oder Markus 14. Oder aber das Vater Unser, wo diese Vateranrede Gottes ja auch ganz zentral dabei ist. Am Ende eines jeden Gottesdienstes sprechen wir dieses Gebet. Es beginnt mit den Worten: Vater Unser. Und das ist in unserem heutigen Sprachgebrauch eine völlig unsinnige Umstellung, die manchmal uns Probleme macht, zu schnallen, zu kapieren, was wir da eigentlich sagen. Eigentlich müsste das lauten: Unser guter Vater im Himmel. Und warum wir das beten können und welche Auswirkungen das hat, das möchte ich mir jetzt im Folgenden mit euch ansehen. Das Eigentliche, was unser Text hier tut, ist, unsere Stellung zu Gott zu beschreiben. In Vers 14 heißt es: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Damit greift Paulus das auf, was wir auch im Johannesprolog finden. In Johannes 1, Vers 12 heißt es: Jenen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Wie ich eben schon gesagt habe, das ist für mich einer der größten Unterschiede zwischen Gott und anderen Religionen. Diese Beziehung zu Gott, die durch Jesus möglich wurde, unterscheidet das zu allem. Kein anderer Gott lässt Menschen so nah an sich heran, schafft so eine Nähe. Unser Text beschreibt unsere Beziehung zu Gott, zu einem Wesen, das so viel größer, höher ist als alles, was wir kennen. Und zu diesem Wesen dürfen wir Vater sagen. Ich lese ja sehr gerne und je dicker das Buch, desto besser. Und das, was so einen Roman so richtig spannend macht, das ist die sogenannte Fallhöhe. Wenn die Hauptfigur einen Schicksalsschlag erleidet, dann wirkt das umso schlimmer, je besser es der Figur vorher ging. Wenn die Hauptfigur ein Obdachloser ohne jeden Besitz war und dann auch noch seine Decke verliert, seine einzige, dann ist das schlimm für die Person, aber das hebt den Leser nicht übermäßig an, da ist die Fallhöhe vielleicht 50 Zentimeter nicht so schlimm. In dem Buch, was ich zuletzt gelesen habe, war die Fallhöhe der Hauptfigur deutlich höher. Die Person war ein gefeierter Schriftsteller, Vater zweier Kinder, mit einem tollen gesellschaftlichen Renommee, Dozent an einer Uni, musste sich über Geld keine Gedanken machen und im Rahmen seiner Recherche tritt er einer großen, mächtigen Pharmafirma auf die Füße. Und dann geht alles den Bach runter. Im Laufe des Romans verliert dieser Mann alles. Er wird von der Uni entlassen, weil der Pharmakonzern droht, dass der Uni die Forschungsgelder gestrichen werden. Dann wird sein Ansehen als Autor lächerlich gemacht, so dass sich sogar der Verlag von ihm abwendet. Und dann wird sein Sohn bei einem Autounfall, den dieser Konzern auch in die Wege geleitet hat, so schwer verletzt, dass er stirbt. Dieser Mann steht vor dem Nichts. Und diese Fallhöhe ist enorm, von ganz oben nach ganz unten, gefühlte 5 Meter ohne sich abzustützen. Und das nimmt den Leser mit. Was Gott getan hat, indem er uns seinen Geist gegeben hat, toppt das noch bei weitem. Fallhöhe mindestens 20 Meter, aber eben genau andersrum. Nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Wir waren tot in unseren Sünden, verloren, getrennt von Gott, nicht in der Lage, das Ziel zu erreichen, zu dem wir geschaffen sind. Und Gott kommt nicht nur und vergibt uns. Er stellt uns nicht wieder auf die Beine. Nein, er gibt uns seinen Geist und macht uns damit zu seinen Kindern. Vom Betteljungen zum Königssohn ist noch nichts dagegen. Die Fallhöhe, die Gott hier überwindet, ist enorm. Und wir tun uns vielleicht manchmal schwer, das wirklich zu begreifen, das wirklich zu verstehen. Denn unsere Gesellschaft hat sich verändert zu dem, wie es damals war, als Paulus das geschrieben hat. Denn auch wenn die Unterschiede bei uns zwischen Arm und Reich wieder größer werden, sind die Unterschiede dennoch relativ gering, zumindest verglichen mit den Zuständen von früher. Dazu gibt es bei uns diese beiden Stände, die Paulus hier beschreibt, nicht mehr. Es gibt weder Sklaven noch Könige. Denn das ist das Bild, was Paulus hier verwendet. Aus Sklaven der Sünde werden Kinder des Königs. Wir waren Sklaven der Sünde. Viele Menschen denken, ja, wir Christen, wir würden uns irgendeinem Gott unterwerfen, müssten uns an dessen teilweise abstruse Regeln halten und dürften nichts mehr machen, was uns wirklich Spaß macht. Wir wären nicht mehr frei. Sie dagegen würden lieber ihr eigener Herr bleiben und frei. Aber diese Sicht haut nicht hin. Kein Mensch ist frei. Jeder Mensch ist ein Gefangener der Sünde. Martin Luther hat das mit einem sehr schönen Bild beschrieben. Er hat gesagt, der Mensch ist und bleibt ein Esel. Das wird sich auch nie ändern. Die Frage ist, wer den Esel reitet. Ist es die Sünde oder ist es Gott? Und bevor wir Christus kennengelernt haben, waren wir Esel der Sünde. Das ist kein schönes Bild, aber es spricht der Realität. Wir waren nicht frei, nie. Wir waren immer gefangen in Dingen, die wir falsch gemacht haben. Wir konnten nie dauerhaft gut leben. Die Sünde hat uns immer und zu jeder Zeit in ihren Klauen gehabt. Und Sklaven können eben nicht über sich selbst verfügen. Das tut allein ihr Herr. Und dann kam Gott und kauft uns frei. Er hat den Schuldbrief ausgelöst, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Das sagt Paulus in Kolosser 2, Vers 14. Und damit gehören wir ihm. Jetzt kann man sagen, na super. Vom Regen in die Traufe. Eben noch Sklaven der Sünde, jetzt Sklaven Gottes. Besserer Herr, klar, aber immer noch Sklaven. Und das Bild vom Mensch als Esel, was Luther gebraucht, bestätigt das ja. Und auch in der Bibel findet sich diese Redeweise immer wieder. In fast jedem Brief bezeichnet sich Paulus selbst als Sklave Jesu Christi. Aber unser Text zeigt, dass das Verhältnis ein anderes ist. In Vers 15 heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, lieber Vater. Das ist was völlig anderes als vorher. Als Sklave bin ich immer und zu jeder Zeit der Willkür meines Herrn ausgeliefert. Und selbst ein gerechter, sanftmütiger Herr kann mal schlecht drauf sein und ich bekomme dann seinen ganzen Frust ab. Und Paulus sagt, so ist das mit Gott nicht. Ihr seid keine Sklaven mehr. Er hat euch seine Kindschaft verliehen. Gott hat uns adoptiert und uns damit alle Rechte gegeben, die seine Kinder haben. Und für mich sind das vor allem zwei, die das wirklich ausmachen. Das eine ist diese ganz enge, vertraute Beziehung, von der ich eben geredet habe. Und zum anderen ist es so, dass man seine Kindschaft nie mehr verlieren kann. Meine Kinder sind meine Kinder, egal wie unsere Beziehung ist, egal was sie tun oder egal was sie lassen. Ich bin ihr Vater, das kann sich nicht mehr ändern. Und indem uns Gott zu seinen Kindern macht, spricht er uns genau das zu. Diese Beziehung wird sich nie mehr verändern. Also, Gott ist unser Vater und das drückt sich in der Stellung zu ihm aus. Und neben dieser Beziehung, diesem Verhältnis, beschreibt der Text noch eine andere Folge dieser Kindschaft. Das finden wir in Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben in Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das mit dem Erben ist ja so eine Sache. Über nichts streiten sich erwachsene Kinder so viel, als dann, wenn es ans Erbe geht. Es gibt ja den Spruch, oh, ihr habt noch keinen Familienstreit, dann habt ihr noch nicht geerbt. Und mit der Kindschaft, die Gott hier anbietet, ist auch ein Erbe verknüpft. Das ist bei weitem nicht so streitträchtig, aber es hat es trotzdem in sich. Paulus spielt hier auf das römische Adoptionsrecht an. Es war durchaus üblich, dass auch erwachsene Männer adoptiert wurden. So wurde nämlich die Geschäftsnachfolge geregelt. Aber diese Adoption hatte nicht nur rechtliche Folgen für dieses Geschäft, sondern die waren richtig weitreichend. Alle alte Bande, alle Rechten und Pflichten, die man vorher hatten, wurden gekappt und zählten nicht mehr. Jetzt zählte nur noch diese neue Beziehung. Und damit galt auch für diesen neuen Sohn im vollen Maße die Erbfolge. Und das können wir übertragen auf Gott und uns. Unsere alte Bande mit der Sünde zählen nicht mehr. Niemand hat mehr Anspruch auf uns. Was jetzt nur noch und ausschließlich zählt, ist unser neuer Status in Christus. Und dazu gehört dieses Erbrecht dazu. Wir sind Erben Gottes, weil wir seine Kinder sind. Und das römische Erbrecht, das deutsche Erbrecht und das göttliche Erbrecht haben eine Sache vor allem gemeinsam. Es gilt der Grundsatz, ganz oder gar nicht. Wenn ich in Deutschland hier etwas erbe, dann habe ich nicht die Möglichkeit, das Erbe nur teilweise anzunehmen. Ich muss es voll annehmen oder ich muss es voll ablehnen. Wenn ich ein nettes Haus erbe, dann erbe ich auch die Schulden dazu, die der Besitzer hatte. Ich kann mir nicht die Rosinen rauspicken und den Rest einfach ablehnen. Und Paulus stellt hier ganz klar, das ist bei Gott genauso. Wir sind seine Erben und das ist erstmal großartig. Gott macht aus einem kleinen Schmuddelsklavenkind einen Erben des göttlichen Königs. Aber damit ist auch klar, dass dieses Ganz- oder Gar-Nicht-Prinzip auch bei uns als legitimen Erben Gottes zählt. Wenn wir mit ihm erben, dann alles. Seine Herrlichkeit, aber auch sein Leid. Und das zeigt, dass Gott uns ganz genauso behandelt wie seinen Sohn. Jesus hat auch gelitten, bevor er die Herrlichkeit Gottes ererbt hat. Mit dem, was Gott uns gibt, stellt er uns wirklich in allem seinem Sohn gleich. Wenn wir Gottes Erben sind, werden wir auch mit ihm leiden müssen, seine Leiden erben. Das ist auf jeden Fall ein Teil des Erbes, das ich nicht so gerne annehme. dass ich lieber unter den Tisch fallen lassen würde. Denn wer will denn schon gerne leiden? Aber Gott stellt uns voll in diese Verantwortung. Gottes Kind zu sein bedeutet, auch um seines Namens willen zu leiden. Und das ist das Leid, das zu dem normalen Leid der menschlichen Existenz noch dazukommt. Weder verhindert Gott, dass wir krank werden, noch, dass wir in sonst einer Form leiden. Nein, er legt sozusagen noch eine Schippe drauf und sagt zum Beispiel in Johannes Vers 15, die Welt wird euch hassen um meinetwillen. Also, weil wir Jesus angehören, weil wir seine Kinder sind, werden wir Nachteile, vielleicht sogar Verfolgung erleiden müssen. Wir werden mehr leiden müssen, als wir es ohne ihn müssten. Das war in meiner Freiberger Zeit als Wessi die eindrücklichste Erfahrung, die Geschichten der Leute zu hören, was die in der DDR aufgrund ihres Glaubens erleiden mussten. Schikane des Staates, die Angst vor Bespitzelung, das Verbot von Gymnasium und Studium und freier Berufswahl, teilweise Gefängnis. Leid, in das Gott sie hineingestellt hat, als seine Erben. Und das ist ein Phänomen, das es überall auf der Welt und zu jeder Zeit gibt. Jedes Jahr veröffentlicht die Organisation Open Doors ihren Weltverfolgungsindex. Und im Moment geht Open Doors davon aus, dass 120 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. 120 Millionen. Für Christus zu leiden ist keine Ausnahme. Es ist Alltag. Wie sieht es bei uns dabei aus? Rechnen wir damit? Sind wir bereit dafür? Ist es uns klar, dass zum Erbe, das uns Gott auszahlt, auch dieser Teil dazugehört? Es ist natürlich nichts, wo ich laut Hurra schreie und mich so freue, dass ich jetzt endlich leiden darf. Aber mir geht es zumindest so, dass ich, wenn ich weiß, was kommen könnte, mich darauf einstellen kann und die Sache besser wegstecke, als wenn es mich vollkommen aus der Kalten überrollt. Und immerhin sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 30, dass sein Joch sanft zu tragen ist. Und wie gesagt, dieses Mitleiden ist nur der erste Teil des Erbes. Und der zweite, der ist es wert, dass wir den ersten auf uns nehmen. Eine Freundin von mir hat von ihrem Schwiegervater das Haus geerbt. Und die wussten, dass der Schwiegervater seine Probleme damit hat, Dinge wegzuwerfen. Als sie das Haus aber übernommen haben und das erste Mal in den Keller kamen, waren sie vollkommen baff. Denn das Haus war von oben bis unten, ja, man muss sagen, zugemüllt. Es hat diese Familie ein halbes Jahr, fast jede freie Minute und alles ihrer Kraft gekostet, dieses Haus zu entrümpeln. Sie haben im Keller Konservendosen aus den 1960er Jahren gefunden. Und als sie ein Regal freigeräumt haben, haben sie eine Tür gefunden, die zu einem Raum führte, von dem niemand mehr wusste, dass der existiert. Da war leider kein Schatz drin, sondern noch mehr Gerempel. Ja, also wieder alles raus, alles weiter. Und es ist doch legitim zu fragen, warum haben die sich das angetan? Sie hätten das Erbe doch einfach ausschlagen können. Die Antwort war ganz einfach, weil es dieses Haus wert war. Das war an sich gut in Schuss, super Lage, großes Grundstück, großes Haus. Das war jeden Aufwand, jeden Mühen wert, dieses Haus zu bekommen und dafür auch ein bisschen zu leiden. Und genauso ist es mit Gottes Erbe auch. Was wir erben, ist es wert, dafür das Leid auszuhalten. Und das wäre es schon, wenn es nur, in Anführungszeichen, darum ginge, dass Gott uns von Sklaven zu seinen Kindern macht. Aber er setzt noch eines drauf. Der Text sagt, er macht uns zu Miterben seiner Herrlichkeit. Und an der Stelle könnte ich jetzt noch ganz viel reden, was das bedeutet. Ich möchte nur drei Beispielstellen dazu nennen. Das sprengt sonst den Rahmen. Wir erben das ewige Leben, steht in Titus 3, Vers 7. Wir sind Erben von Gottes Reich, Jakobus 2, Vers 5. Und wir sind Erben des vollen Segen Gottes, 1. Petrus 3, Vers 9. Vielleicht schauen wir uns dieses Erbe später in einer anderen Predigt, in einem anderen Gottesdienst nochmal genauer an. Für heute soll das genug sein, wenn ihr wisst, dass wir Erben sind, weil wir Gottes Kinder geworden sind. Und dass es sich lohnt, dieses Mitleiden auf sich zu nehmen, weil Gott so viel mehr darüber hinaus für uns bereithält. Zum Abschluss der Predigt möchte ich mir noch eine Sache mit euch ansehen, die so ein bisschen über den Text hinausgeht. Denn unser Text hier kann je nach Biografie sehr, sehr unterschiedlich gehört werden. Und wie wir ihn verstehen, wird maßgeblich unser Gottesbild beeinflussen. Und damit auch, wie wir ein Gebet auffassen, das mit den Worten unser Vater im Himmel beginnt. Jede Beziehung auf dieser Welt baut auf Erfahrungen auf. Wenn ich bisher nur gute Freundschaften erlebt habe, werde ich mich sehr leicht wieder auf neue Freunde einlassen können. Scheidungskinder werden sich wahrscheinlich schwerer auf feste Bindungen verlassen können, weil sie es in ihrer Kindheit anders erlebt haben. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn es in Vers 15 heißt, dass wir zu Gott Abba, Vater, sagen dürfen, dann wird das bei uns allen ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen. Ich zum Beispiel habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich nenne ihn auch heute noch völlig selbstverständlich Papa. Einen Vater zu haben, ist es toll. Und da bin ich natürlich begeistert, dass ich Gott meinen Vater nennen darf. Wie klasse ist das denn? Ich kenne Christen, die kamen nach so einer Predigt in der Art mal auf mich zu und meinten, ja Christ, du kannst es leicht sagen. Ich habe nie einen Vater gehabt. Mein Vater ist im Krieg geblieben. Ich weiß nicht, was es bedeutet, einen Vater zu haben. Was macht das mit denen, wenn sie hören, dass Gott ihr Vater sein will? Löst das eine Sehnsucht aus, die Gott jetzt endlich stillt? Ist es ein Befremden, weil sie ihn nicht kennen? Oder löst es Angst aus, dass auch dieser Vater wieder verschwindet? Und dann gibt es da noch die Menschen, die genau die gegenteilige Erfahrung gemacht haben, von dem, wie ich sie gemacht habe. Was, wenn dein Vater ein Tyrann war? Oder nie da, vollkommen desinteressiert, gewalttätig, vielleicht sogar übergriffig. Dann Gott als Vater anzupreisen, ist zumindest gewagt. Gott ist unser Vater, unser guter Vater, egal was du bei diesem Wort für Assoziationen hast. Aber es ist wichtig, das wahrzunehmen und zu wissen, warum sich eventuell da Widerstand in dir regt. Aber dann müssen wir schauen, dass Gott der Vater ist, den du eigentlich hättest haben sollen, der alle diese positiven, erstrebenswerte Eigenschaften eines Vaters in sich vereint. Und das dann auch Gott zu sagen, Jesus, du siehst, dass mein Vater nicht so war, wie er hätte sein sollen, wie ich ihn mir gewünscht habe, aber ich will dich als guten Vater, als meinen Papa annehmen und auch so mit dir leben. Mich hat das sehr beeindruckt, was Joachim eben in seiner Anmoderation gesagt hat, weil er genau das erlebt hat. Na, mit 8 den Vater zu verlieren, wer ist jetzt da und prägt dieses Bild? Und er hat sich an Gott gewandt. Genau richtig. Hast du im Gebet Gott schon mal Papa genannt? Das fühlt sich komisch an. Auch für mich, der eine sehr, sehr positive Verbindung zu diesem Begriff hat. Und ich weiß, dass es da bei vielen Leuten Befremdlichkeiten gibt. Kann man Gott Papa nennen? Reduziert man ihn da nicht auf einen Kuschelgott? Wichtig ist, dass es nicht um das Wort Papa an sich geht. Das hat ganz viel mit Familienkultur zu tun. Wie hast du deinen Vater genannt, wenn eure Beziehung gut war? Dann darfst du Gott genau so nennen. Abba war im Aramäischen zur Zeit Jesu die Anrede des Vaters im engsten Familienkreis. Eine sehr vertraute, innige, auch respektvolle Anrede. Interessanterweise wurde Gott im Judentum nie Abba genannt. Obwohl dieses Bewusstsein, dass Gott der Vater ist, auch da schon präsent war. Papa macht Gott nicht zu einem harmlosen, kleinen, lieben Kuschelgott. Es wahrt den Respekt und drückt ein ganz inniges Verhältnis aus, das es eben nur in der Familie gibt. Und das ist für unseren Glauben wichtig, weil es unsere Beziehung zu Gott beschreibt. Und damit berührt es natürlich auch unser Gebetsleben. Für meine Kinder ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie wissen, dass ich für sie bin, dass sie mit ihren Sorgen kommen können. Und ich finde das bei einem meiner Söhne extrem faszinierend. Wenn wir uns streiten, dann können da schon mal die Fetzen fliegen. Und irgendwann ist der kleine Mann dann total verzweifelt und heult vor Wut über mich. Und wenn ich mich dann vor ihn setze und frage, ob ich ihn trösten soll, dann kommt er fast immer auf meinen Schoß. Und das ist ja eigentlich total unsinnig, weil er hat diese Wut ja wegen mir. Der ist ja auf mich sauer. Und trotzdem weiß er, egal welcher Streit, Papa ist immer für mich. Und ich kann immer zu ihm kommen. Das könnte der nie formulieren, aber das ist in ihm drin, diese Beziehung. Und ich glaube, das sollte auch unsere Beziehung zu Gott prägen. Wir haben eben über Leid geredet. Und man kann auf Gott sauer sein, an ihm zweifeln, mit ihm hadern, vielleicht auch mal schreien. Denkt an unseren letzten Gottesdienst, da haben wir uns Psalm 88 angeguckt, wo wir Gott als Verursacher unseres Leides ausgemacht haben und wo wir keine Antwort auf die Frage nach dem gekriegt haben, warum das kommt. Und da kann man schon mal sauer auf Gott sein. Aber wenn wir verstanden haben, dass er unser liebender Vater ist, dann können wir uns auch in solchen Situationen zu ihm flüchten, jederzeit. Dann ist unsere Beziehung so tief, so stabil, so innig, dass sie jede Krise aushält. Papa, sind wir bald da? Papa, kommst du mal? Papa! Ja, es ist manchmal anstrengend. Es ist manchmal nervig. Aber ich möchte es um nichts auf der Welt missen, von meinen Kindern Papa genannt, Papa gerufen zu werden. Weil ich weiß, wenn sie so reden, ist das ein Ausdruck für ein ganz inniges Verhältnis zwischen ihnen und mir, das ich so genieße. Und genauso wenig möchte ich es missen, Gott Papa nennen zu dürfen. Es ist ein Privileg für mich, den Schöpfer des Universums so anreden zu dürfen. Und damit eine Beziehung zu ihm zu haben, die inniger nicht sein könnte. Und ich wünsche mir, dass wir diese ersten Worte beim Vater Unser in der nächsten Zeit und auch jetzt gleich mit neuer Überzeugung und neuem Bewusstsein sagen. Dass wir spüren und wissen, wer dieser Gott ist, zu dem wir reden. Unser Vater, der uns über alles liebt und alles für uns getan hat. Amen.